Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
Herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast, jetzt in der Sommerausgabe. Bedeutet, wir haben natürlich noch weniger an als sonst, Christian, oder?
So ungefähr.
Er geht da nie drauf ein. Es macht aber Spaß, dich ein bisschen zu ärgern. Verrat uns doch lieber, bevor wir über Textillosigkeit vom Chefredakteur von Reise von Neun sprechen, wer dein heutiger Gast und der Talk der Woche ist.
Wir beschäftigen uns heute mal mit einigen Luftfahrtthemen. Und obwohl wir das natürlich oft sowieso in unseren Newslettern und auf unseren Portalen tun, habe ich mir gedacht, ich hole mal einen richtig ausgewiesenen Experten dazu, der sich also mit nichts anderem als Airline-Themen beschäftigt. Und im Moment ist ja in der Luftfahrt tatsächlich einiges angesagt. Reisebüros und Reiseveranstalter wissen ein Lied davon zu singen, dass ständige Flugplanänderungen bei den Airlines ihnen eine Menge zusätzlicher Arbeit verschaffen, für die sie natürlich nicht vergütet werden. Warum das so ist und worin die Gründe dafür liegen, das habe ich mit Stefan Eiselin besprochen. Der ist Gründer und Herausgeber des Luftfahrtportals Aerotelegraph und kennt sich da deutlich besser aus als ich.
Und deswegen lauschen wir jetzt auch, was er dazu gesagt hat. Hier kommt der Talk der Woche.
Hallo Stefan.
Ja, hallo.
Die Urlaubssaison hat ja kürzlich mit voller Wucht begonnen und ich weiß nicht, wie dein Eindruck ist. Mein Eindruck ist, dass der Flugverkehr, der uns im vergangenen Jahr ja sehr viele Schlagzeilen geliefert hat, in diesem Jahr ein bisschen anders tickt. Also mein Eindruck war, dass die Abfertigung an den Flughäfen eigentlich ganz gut funktioniert bislang. Das ist der positive Aspekt bei der Sache. Aber Reisebüros und Reiseveranstalter berichten uns, dass es unglaublich viele Flugplanänderungen gäbe. Deckt sich das mit deinem Eindruck?
Es ist fast so, dass man ein bisschen Angst hat, dass noch irgendwas kommt, oder nach den Erfahrungen in den letzten Jahren, also vor der Pandemie und jetzt im ersten Jahr nach der Pandemie, hat man fast das Gefühl, ja, das läuft fast ein bisschen zu gut. Es gibt natürlich zwei Interpretationen, dass tatsächlich die Flughafengesellschaften, die Bodenabfertiger und die Airlines etwas gelernt haben, oder? Das ist die eine Interpretation. Und die zweite ist, dass der große Test noch kommt. Das muss sich erst noch zeigen.
Ja, bei den Flugplanänderungen, wie schätzt du da die Situation ein? Also offensichtlich gibt es ja relativ wenige Fluggäste nur, die so abfliegen, wie das einige Monate zuvor geplant gewesen war.
Es ist in der Tat so, dass dieses Jahr viele Änderungen vorgenommen werden von den Airlines. Das liegt zum einen an den Flugzeugen, die verspätet geliefert werden. Also da geht es um neue Flugzeuge, die später kommen. Es ist ja, die ganze Wirtschaft hat diese Lieferprobleme, diese Lieferkettenprobleme, also Zulieferer, die nicht liefern. Es fehlt zum Teil auch am Personal. Also es geht eigentlich alles viel langsamer. Das zweite ist auch, dass geleaste Flugzeuge genauso später kommen. Und das dritte, dass auch Flugzeuge länger in der Wartung bleiben. Auch hier wieder das gleiche Problem. Es fehlen Ersatzteile, fehlt zum Teil Personal. Das sind alles diese Effekte, die dazu führen, dass die Airlines kurzfristig auch manchmal umplanen müssen.
Wie lassen sich denn diese Lieferengpässe eigentlich erklären? Ich meine, das Thema Corona ist ja an sich durch. Gut, wir haben den Krieg in der Ukraine, aber wie kommt das, dass sowohl die Zulieferanten als auch die Flugzeugbauer selber da offensichtlich massive Probleme haben?
Absolut. Es sind verschiedene Effekte. Also ich glaube, man muss nicht ganz unterschätzen, Corona ist zwar vorbei, für uns, oder? Aber da ist doch einiges passiert in der Branche, oder? Wir haben gesehen, da wurden Leute entlassen, da waren Leute da mit großer Erfahrung, die wurden entlassen. Zum Teil Leute aber auch, die ausgestiegen sind aus der Branche, ganz einfach, weil sie eine Zeit lang nicht arbeiten konnten oder keine Zukunft mehr sahen. Das ist ja auch ein valabler Grund, um die Stelle zu wechseln, weil sie gemerkt haben, ich verdiene mehr anderswo, ich habe vielleicht angenehmere Arbeitszeiten, und das merkt man einfach überall. Dann gleichzeitig, was du auch schon erwähnt hast, im Ukraine-Krieg, Sanktionen, Russland, dass gewisse Dinge nicht mehr liefern darf, oder? Es gibt Rohstoffe, wo Russland führend war. Das ganze Wirtschaftsgefüge ein bisschen durcheinander. Und an diesem Punkt sind wir einfach, dass es überall ein bisschen ächzt im Gebälk.
Glaubst du denn, dass das ein Effekt ist, der noch länger anhalten wird, oder reden wir im nächsten Jahr darüber nicht mehr?
Ich glaube, wir reden schon viel länger, als man geglaubt hat, oder? Die Firmen haben uns immer wieder ein bisschen gesagt, es werde besser und vermutlich wird es leicht besser, aber die Effekte sind immer noch da. Ich glaube, wir sind gerade ja auch in einer Phase, politisch, weltpolitisch, wo sich sehr viel tut, wo man noch nicht genau weiß, wie die Welt in Zukunft aussehen wird und darum auch ist unklar, wie gewisse Wirtschaftsströme laufen werden. Also ich glaube, diese Probleme werden uns schon noch ein bisschen verfolgen, obwohl es nach und nach besser werden sollte, weil man einfach Alternativen auch findet.
Im deutschen Markt haben wir ja noch einen Sonderfall, nämlich die neu gegründete Airline Marabu, eine Schwestergesellschaft von Condor, die auch über Condor vertrieben wird. Mhm. Und da hat es ja ganz, ganz kräftig offensichtlich im Gebälk geknirscht. Wie ist das zu erklären? Sind das dieselben Effekte, die da eingetreten sind, oder haben die sich einfach verplant vielleicht?
Also ich glaube, es ist ein bisschen beides zusammen. Einerseits tatsächlich wurden ja Flugzeuge auch zu spät geliefert an Marabu, das haben sie gesagt. Das ist das eine. Dann eine neue Airline aufzubauen, ist an sich, vor allem in dieser kurzen Zeit, das ist schon ein Riesenjob. Und dass da nicht immer alles so läuft, wie man will, ist irgendwie auch logisch. Aber es kommt sicher dazu, dass sie doch sehr spitz geplant haben. Sie haben geplant, das Flugzeug kommt und dann irgendwie fliegen wir dann relativ bald eigentlich los. Und jetzt kam dieses Flugzeug zu spät, oder? Und wenn man kein Flugzeug hat, wird es schwierig, eine Fluglinie zu betreiben. Da muss man kurzfristig Ersatzflugzeuge beschaffen. Die sind momentan auch nicht so einfach zu bekommen, weil nämlich andere Airlines auch Flugzeuge suchen. Also Wettlease-Gesellschaften sind aktuell sehr gefragt, sind sehr profitabel deshalb auch. Und ich glaube, da hat man schon ein bisschen mit zu wenig Reserve geplant. Und das hat sich dann natürlich gerecht. Oder so einen Start hinlegen darf man eigentlich nicht. Das ist fatal. Da muss man auch das teuer wieder aufbauen, auch dieses Image, dass man natürlich dann ein bisschen verloren hat und das braucht Zeit.
Lass uns doch mal einen Blick auf die Preisentwicklung im Flugbereich werfen. Flüge sind ja allgemein gesprochen im Zuge der oder seit der Corona-Pandemie deutlich teurer geworden insgesamt. Alles redet davon, dass ein knappes Angebot auf eine starke Nachfrage trifft. Und aus der Vergangenheit, kann ich mich erinnern, haben Airlines eigentlich sehr schnell immer zuverlässig Überkapazitäten geschaffen, wenn das so war. Mit welchem Preisniveau werden wir uns deiner Einschätzung nach in nächster Zeit anfreunden müssen?
Also ich glaube, dieses Jahr müssen wir wirklich damit rechnen, dass die Preise noch hoch bleiben. Ganz einfach eben auch aus diesen Gründen, die wir schon angesprochen haben. Es gibt zum Teil zu wenig Flugzeuge, es ist Personalknappheit. Und dann gleichzeitig gibt es einfach diesen gigantischen Nachfrageboom, oder die Leute, die wollen reisen, die haben jetzt gemerkt, wie schrecklich das auch ist, wenn man eigentlich verdammt ist, zu Hause zu bleiben, oder? Wir waren uns gewohnt mit diesem europäischen Binnenmarkt. Ja, wir gehen am Wochenende schnell nach London, wir fliegen nach Madrid, man geht nach Barcelona zum Shoppen. Solche Dinge waren für uns ganz selbstverständlich geworden, oder irgendwie auch für 4 Tage nach Mallorca. Und das wollen die Leute wieder ausleben. Sie wollen wieder Urlaub haben. Und jetzt kommt diese immer noch das begrenzte Angebot, trifft zusammen auf eine gigantische Nachfrage. Und das ist ganz rein Marktwirtschaft, Lektion 1, VWL, dass dann die Preise steigen. Und ich glaube, wir werden das noch eine gewisse Zeit sehen, weil die Airlines ja dann natürlich eigentlich schon früh darauf gehofft haben, dass das passiert. Aber auch wenn wir ins VWL-Lehrbuch gehen, irgendwann wird sich das auch wieder bis zu einem Stück weit korrigieren. Nämlich wenn irgendwo die Preise hoch sind, ist für einen Konkurrenten auch der Reiz groß, hier reinzugehen in diesen Markt, zusätzliche Kapazität reinzuwerfen und so Renten abzuschöpfen und auch davon zu profitieren. Also ich glaube, das wird sich wieder normalisieren. Aber es gibt vermutlich auch Strecken, wo es höher bleiben wird, wo die Nachfrage eben nicht so groß ist, wo es vielleicht früher zwei Anbieter gab und jetzt nur noch einen.
Dann lass uns doch vielleicht mal durch die einzelnen Segmente gehen. Mhm. Europa und Low-Cost-Carrier. Da waren wir es ja tatsächlich, waren es viele gewohnt, dass sie mal eben für ein paar Tage für 9,90 Euro plus natürlich diverser Nebenkosten nach Mailand fliegen oder ähnliches. Ist das tatsächlich Geschichte oder kommt das irgendwann mal wieder?
Ich glaube, die Preise, die wir hatten, das kommt nicht mehr ganz. Und das ist nicht nur eine Konkurrenzfrage. Ich glaube, auch von den Airlines her, man hat einfach gesehen, wir haben doch noch ein Problem zu lösen, oder rund ums Klima. Und ich glaube einfach, das kann man heute fast nicht mehr vertreten, Tickets für 99 anzubieten. Also ich glaube, da gibt es dann doch auch gegen unten eine Barriere, weil das sich einfach auch mit dem Image, weil jede Airline momentan sich auch verkauft, über das, was sie gegen das Klimaproblem macht. Und gleichzeitig dann Tickets für 99 anzubieten, das passt irgendwie nicht zusammen. Also ich glaube, da werden wir eine Begrenzung sehen. Was man aber gleichzeitig doch auch, vielleicht aus deiner Erfahrung kennst du das auch noch von früher. Früher war Fliegen viel teurer und wenn wir jetzt die Preise jetzt anschauen, obwohl sie vielleicht zum Teil doppelt so hoch sind wie vor 3 Jahren, also wie vor der Pandemie, sind sie immer noch deutlich niedriger als vor 10 Jahren. Mhm. Also die Preise sind einfach gigantisch gesunken in der letzten Dekade.
Wie sieht es im Ferienflugbereich deiner Einschätzung nach aus?
Ja, wir haben ja gerade in Deutschland viele Anbieter, auch in diesem Bereich, oder? Lufthansa baut Discover auf, Condor ist über den Berg, baut die Flotte aus, es gibt Sund Air, die hier mitmischt. Also ich glaube auch da, wenn das die Nachfrage da ist, werden neue Anbieter reinkommen, werden auch die Tour Operators mit neuen Anbietern zusammenarbeiten. Momentan gibt es einfach Destinationen, wo die Nachfrage so gigantisch ist, dass das Angebot nicht damit mithalten kann und dann steigen die Preise oder bleiben sie einfach hoch momentan. Das wird sich aber über die Zeit sicher verändern.
Dann werfen wir doch vielleicht mal einen Blick Richtung Osten ins Fernstreckengeschäft. Ja. Da gibt es ja massive Ausbaupläne bei ganz vielen Carriern. Natürlich wollen unsere europäischen Carrier da mitmischen. Dann gibt es noch die Turkish Airlines, die auch sehr, sehr ambitionierte Wachstumsprogramme angekündigt hat. Und die Golfstaaten Airlines wollen da natürlich nicht hinterherhinken. Dann habe ich noch so ein paar Zahlen zu Indien irgendwie von kürzlich im Kopf, dass da allein 2 Carrier, ich glaube, über 800 neue Flugzeuge sich beschaffen wollen. Wie wird sich das alles langfristig auf den Markt auswirken?
Ich glaube, für uns klingt das natürlich unglaublich, übertrieben, größenwahnsinnig. Aber wir dürfen einfach nicht ganz vergessen, aus unserer europäischen Perspektive, dass es doch... die Anzahl der Leute, die fliegen, sind in diesen Ländern viel niedriger oder der Anteil der Leute, die fliegt, ist viel tiefer als bei uns. In Indien, meine, das sind vielen Strecken oder große Teile der Bevölkerung sind arm, aber zum Glück entwickelt sich das Land. Es entsteht eine Mittelschicht, die immer größer wird und die wollen fliegen. Es ist auch über 1 Milliarde Menschen, die da leben. Es ist ein gigantisch großes Land, oder? Von Norden nach Süden. Also mit schlechten Straßen, mit schlechten Zugverbindungen, da ist das Flugzeug ganz einfach oft die beste Möglichkeit, um irgendwo hinzugelangen, sei es für Urlaub, sei es für Verwandtenbesuch. Und ich glaube, das muss man nicht ganz vergessen. Oder? Das ist eine ganz logische Entwicklung bei Märkten, die sich entwickeln. Hat man in Brasilien schon gesehen, vor 20 Jahren, als da der Markt liberalisiert worden wurde, dass eben auch da, wo auch eine Mittelschicht stärker wird, dasselbe passierte. Das Gleiche wird jetzt in Indien passieren. Wir sehen es in China. Es gibt noch Länder wie Indonesien, Philippinen, wo eben auch eine Mittelschicht heranwächst und die wollen fliegen und für diese Leute braucht es auch Flugzeuge. Also insofern sind die Planer dieser Airlines, die sind nicht dumm, oder? Die sehen einfach eine Entwicklung und diese Flugzeuge wird es brauchen. Ob es dann genau diese Menge ist oder vielleicht doch eine andere, das wird sich weisen. Aber die dieses Wachstum, das wir kommen, das ist klar.
Wenn tatsächlich das Wachstum im weltweiten Flugverkehr so massiv wird, wie es du ja gerade prognostiziert hast und manche andere haben das auch schon vorhergesehen, dann haben wir natürlich eine noch viel größere Herausforderung, was das Thema Klimawandel angeht.
Absolut, ja. Also das ist ein Riesenthema. Ich glaube, die Airlines haben es wirklich erkannt inzwischen. Man ist natürlich noch so ein bisschen im Problem, dass es ist teuer. Die Umstellung ist teuer. Wir wissen noch nicht genau, wie sie passieren wird. Es ist vieles noch unklar. Aber dieses Problem muss man lösen, das ist ganz klar. Also wenn man die neuesten Studien auch von diesem UNO-Rat gesehen hat, dann ist eigentlich jedem klar, wir müssen etwas tun. Und die Luftfahrtbranche, obwohl sie natürlich insgesamt gesehen relativ klein ist, was den Anteil an den globalen Emissionen betrifft, mit ungefähr 3%, aber sie wächst, also der Anteil steigt. Und gleichzeitig muss einfach jede Branche hier etwas machen. Und das wird in den nächsten Jahren geschehen, aber es sind sehr viele Fragezeichen, die noch da sind, oder? Sei es auf die Technologie, in welche Richtung wird es gehen, was ist überhaupt möglich? Wir sind noch nicht am Punkt, wo wir sagen können, es gibt Lösung 1, 2 und 3, sondern vielleicht erweist sich dann die eine oder andere Lösung als nicht praktikabel. Und es kostet Milliarden, oder? Also das ist ein Riesenaufwand, wo sicher auch der Staat zum Teil helfen muss.
Es ist ja in letzter Zeit sehr viel von Sustainable Aviation Fuel die Rede, SAF. Hast du irgendeine Prognose, welche Technologie sich damit einigermaßen hoher Wahrscheinlichkeit am Ende durchsetzen wird? Denn elektrisch fliegen wird ja auch probiert, aber das hat auch sehr viele Hindernisse, allein schon, weil die Batterien so schwer sind. Aha. Was glaubst du, wird da am Ende Vorrang haben?
Ich glaube, und das ist natürlich die einfachste Lösung, oder, dass man quasi eigentlich, wenn man dieses SAF sauber produziert, das ist die Voraussetzung. Also, dass man natürlich nicht einfach einen Kraftstoff produziert, nachher mit dreckiger Energie, dann sind wir wieder gleich weit, sondern wenn der wirklich sauber produziert wird, kann man ja bis zu 80% der Emissionen reduzieren. Und ich meine, das ist alleine schon gigantisch. Wenn wir das erreichen, dann haben wir sehr viel erreicht. Momentan sind wir noch nirgends, weil es dieses SAF nicht gibt, oder es gibt viel zu wenig. Lange Zeit gab es eigentlich nur eine Raffinerie in Los Angeles und die Airlines haben dann einfach irgendwie in Los Angeles ein bisschen getankt für den Flug wieder zurück nach Europa. Das schaut gut aus, aber ist natürlich wirklich ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir brauchen viel mehr von diesem SAF. Das kommt auch hier wieder Angebot und Nachfrage. Je mehr das angeboten wird und je mehr das nachgefragt wird, wird auch der Preis, der jetzt bis zu 5, 6, 7, 10 Mal höher ist, der wird sinken. Aber wir sind noch nicht da. Also die SAF ist sicher die Übergangslösung, die wir machen können, oder? Weil Flugzeuge theoretisch mit 100% SAF fliegen können. Aktuell ist nur 50% erlaubt. Da wird sicher eine gesetzliche Änderung geben. Und damit kann man natürlich schon sehr viel einsparen. Was wir vielleicht gleichzeitig auch schon gesehen haben, ich meine, du hast vorher das erwähnt mit den bestellten Flugzeugen. Neue Flugzeuge sind per se einfach schon sauberer als alte. Also wenn Airlines, und wir haben viele Bestellungen gesehen, wir sehen das bei Lufthansa, die gerade auch zwar auch teilweise wieder ältere Flugzeuge einsetzen, weil sie zu wenig haben, aber eigentlich sehr viele Flugzeuge bestellt haben. Und meistens ist das ja dann ein Sprung von 20-25% am Verbrauch, die man einspart. Und 25% weniger Kerosin verbrauchen heißt 25% weniger Emissionen, oder? Das ist ein Riesenschritt, den man hier machen kann. Dann noch multipliziert, wenn man jetzt wirklich SAF immer tanken könnte und der zahlbar ist für die Airlines, dann sind wir dann schon ein Riesenstück weiter. Das heißt nicht, dass man für die letzten 10-20% der Emissionen nicht auch noch was machen muss. Aber das wird dann sicher schwierig.
Wir sehen, da ist noch einiges zu tun. Stefan, im europäischen Airline-Markt ist ja im Moment auch einiges an Bewegung. Die Lufthansa steigt bei der Alitalia-Nachfolgerin ITA ein Und auch an TAP Air Portugal gibt es ja Interesse seitens IAG. Ich glaube, Lufthansa ist da auch noch mit im Rennen. Also da bewegt sich schon einiges. Im Zusammenhang mit IAG geht es da ja auch noch um die Rolle von Air Europa, weil die ja ähnlich wie die TAP starke Verbindungen nach Lateinamerika unterhält. Wie wird sich das alles weiterentwickeln? Sehen wir da eine weitere Konsolidierung insgesamt?
Ich glaube, die wird kommen, oder? Ich meine, sie wurde schon immer ein bisschen beschworen. Manchmal geht das halt dann doch ein bisschen länger, als man meint. Das große Beispiel sind ja die USA, oder, wo es früher viel mehr Airlines gab, jetzt eigentlich drei dominierende Gruppen mit American, United und Delta, die mit Abstand die größten sind. Und so etwas wird sich in Europa auch entwickeln. Vielleicht eben eher in Gruppen mit einzelnen Marken, aber doch, dass die konsolidieren. Also, dass es noch drei große Gruppen geben wird von Netzwerkgesellschaften, die man eigentlich jetzt schon erkennt, oder? Das ist Air France KLM, das ist Lufthansa und das ist IAG mit British Airways und Iberia.
War denn deine Einschätzung nach der Einstieg von Lufthansa bei ITA oder ist der ein kluger Schachzug oder handelt man sich damit vielleicht auch ein bisschen Ärger ein? Denn der italienische Staat hat ja schon angekündigt, dass er weiter seine Finger da im Spiel haben will, ne?
Ich setze mich immer ein bisschen in Nesseln, weil viele meiner Kollegen auch, die haben das Gefühl, ITA sei eine katastrophale Entscheidung. Ich glaube, es ist eine gute Entscheidung, definitiv, weil einfach der italienische Markt sehr interessant ist. Man unterschätzt Italien immer, oder? Man hat Norditalien, ist die Kaufkraft gleich hoch wie irgendwie im Dachraum. Das muss man einfach sehen. Gleichzeitig gibt es da unendlich viele sehr erfolgreiche und global aktive Firmen. Auch das ist interessant. Das ist ja das, was Lufthansa immer betont hat. Zugleich übernehmen sie ja nicht die alte Alitalia, sondern das ist eine neue Airline, die ist redimensioniert, die ist kleiner, sie hat neue Verträge fürs Personal, sie hat eine neuere Flotte und das ist eine ganz andere Airline. Das ist, ich meine, das wird kein Spaziergang, aber es ist eine andere Kultur, es ist ein Unternehmen, das integriert werden muss, das gibt Reibungsverluste, das wird auch wieder mal Streit geben. Von dem her, eben, das ist keine Free Lunch. Aber ich glaube, wenn das gelingt, und ich bin überzeugt, dass das gelingen kann, dann wird das eine sehr gute Sache, weil dann wirklich Lufthansa schon einen großen Teil in Europa konsolidiert hat, oder so mindestens in Zentraleuropa. Dass in Italien gerne gestreikt wird, das ist auch so, aber schauen wir uns Deutschland dieses Jahr an, also die stehen dem wirklich in keinem nach.
Vielleicht noch zum Schluss ein kurzer Blick auf die Low-Cost-Carrier. Da haben ja die etablierten Platzhirsche gerne eine sehr, sehr große Klappe und nebenbei sprießen ja auch noch in regelmäßigen Abständen neue Player in den Markt. Wie wird sich das entwickeln? Bleibt da am Ende auch nur ein Bruchteil von übrig oder ist das einfach eine weitere Wachstumsstory?
Also ich glaube, man muss sehen, es ist eine gigantische Erfolgsstory über die letzten 20 Jahre, möglich geworden durch diesen europäischen Binnenmarkt, die Liberalisierung. Auch das wird gerne vergessen. Das hat eigentlich nur Europa möglich gemacht, mit diesen neuen Geschäftskonzepten erfolgreich zu sein. Dann gleichzeitig glaube ich, dass wir sicher mit Ryanair einen Kandidaten haben, der weiter wachsen wird. Die sind sehr erfolgreich, die sind sehr kapitalkräftig. Es ist eine unglaublich starke Marke in diesem Bereich, oder? Trotz allem, was man irgendwie immer über Ryanair hört, die Leute fliegen weiterhin mit dieser Airline, weil offenbar das Produkt am Ende trotzdem gut ist, für was die Leute dann wollen. Dann haben wir Wizz Air, die sehr stark ist im Osten. Wir haben EasyJet, die vor allem im UK sehr stark ist. Und ich glaube, was mit diesen zwei Airlines passiert, ist noch nicht ganz klar. Also vielleicht gibt es auch mal eine, auch hier Konsolidierung zwischen EasyJet und Wizz Air. Gab es auch schon Gespräche, das weiß man. Lufthansa wollte auch früher schon mal Wizz Air kaufen, oder, um in diesem Markt zu wachsen. Also ich glaube, das deutet schon an, dass hier schon auch Konsolidierung stattfinden wird. Und es gibt ja dann noch viele kleinere Anbieter wie Volotea zum Beispiel. Auch da gibt es schon noch Möglichkeiten, um zu konsolidieren. Aber das Low-Cost-Konzept per se, das funktioniert, sieht man ja auch. Oder da haben eigentlich auch alle Netzwerkgesellschaften kopiert. Wenn wir bei Lufthansa hinten sitzen, dann ist das eigentlich nichts anderes als ein Low-Cost-Produkt.
Unsere Hörerinnen und Hörer können das jetzt nicht sehen, aber hinter dir sehe ich ganz viele verschiedene Flugzeugmodelle stehen. Und das hat mich zu einer Frage gebracht, die kann ich dir jetzt überhaupt nicht ersparen. Bist du eigentlich sozusagen mit Kerosin im Blut geboren und hast als kleiner Junge schon mit Flugzeugmodellen gespielt, oder hast du dich der Branche eher aus der Entfernung angenähert?
Es ist eine Mischung von beidem. Also ich war nie ein Planespot oder so, der jeden Sonntag an der Piste stand. Definitiv nicht. Kerosin im Blut habe ich insofern, dass beide meine Eltern für eine Airline zwischendurch gearbeitet haben und das immer ein Thema war zwischendurch. Und es ist eine spannende Branche. Aber gekommen bin ich eigentlich zur Branche und jetzt, also auch zu Aerotelegraph, entstanden ist es ja eigentlich über die andere Richtung, dass wir eigentlich Wirtschaftsjournalisten waren, die Luftfahrt journalistisch aufarbeiten wollten, oder? Viele andere Portale kommen eher von der Luftfahrt und schreiben dann, und wir haben geschrieben und berichten jetzt über die Luftfahrt. Also es ist so eine Mischung, aber ich muss sagen, es ist eine unglaublich tolle Branche, oder? Das merkt man einfach auch, weil die Leute sind unglaublich motiviert, die in dieser Branche arbeiten. Ich meine, das siehst du auch vermutlich jeden Tag. Die Leute, es ist völlig absurd, oder? Ich meine, jemand, der bei einer Bank arbeitet, würde nicht am Sonntag noch irgendwie zur Bank spazieren vor das Gebäude. Aber das sind Flughafenmitarbeiter, die gehen sonntags manchmal tatsächlich noch zum Flughafen, um Flugzeuge anzuschauen. Solche Dinge gibt es und das ist eigentlich schön. Die Leute sind motiviert und nicht übers Geld, sondern quasi, weil sie einfach die Branche lieben. Und diese Offenheit, diese Verbundenheit über die Welt, ich glaube, das ist was ganz Schönes. Und da eben dieses Kerosin im Blut, vielleicht wird man nicht geboren, aber man kann irgendwie sich anstecken damit. Und das ist bei mir sicher auch passiert.
Und wir werden über die Branche auch in Zukunft noch eine Menge zu reden haben. Lieber Stefan, vielen Dank für die spannenden Einblicke.
Christian, vielen Dank und dir noch eine gute Zeit.
Das war der Talk der Woche. Und lieber Christian, bevor ich jetzt noch viel sage, was ist denn das Thema, das noch unbedingt besprochen werden soll heute?
Heute mal kein Skandal, sondern noch ein Luftfahrtthema, und zwar ein ganz lustiges, wie ich fand. Die Fluggesellschaft Japan Airlines hat nämlich ein Projekt gestartet, bei dem die Fluggäste ihre Kleidung nicht an den Zielort, also in der Regel dann wohl nach Japan, mitnehmen, sondern sie dort vor Ort mieten. Dafür arbeitet die Airline mit einem japanischen Modehersteller zusammen, und die Idee dahinter ist natürlich die, auf den Flügen Gewicht zu sparen. Gerade bei längeren Aufenthalten oder bei den entsprechenden Charakteren kann das Gewicht der Kleidung ja auch schon mal eine ganze Menge ausmachen. Und deshalb sollen die Leute das dann eben vor Ort mieten und können es auf Wunsch dann auch wieder am Ende ihres Aufenthalts im Hotel zurückgeben. Ich bin mir allerdings noch nicht ganz sicher, ob das Projekt wirklich völlig ausgegoren ist. Es soll erst einmal bis, ich glaube, 2024 irgendwann im Sommer laufen. Denn die Frage ist dann natürlich, wenn ich das Zeug zurückgegeben habe, was dann damit passiert. Wird das dann einfach nur gewaschen und der Nächste kriegt's aufs Bett gelegt, oder wird das möglicherweise entsorgt, was dann unter Nachhaltigkeitsaspekten ja auch Fragen aufwerfen würde?
Wobei jetzt viele Familien mit kleinen Kindern wahrscheinlich jubeln bei dem Gedanken, nicht zwei Koffer extra nur mit Babyklamotten, die ja am Tag gefühlt dreimal gewechselt werden müssen, mitnehmen müssen. Also mal schauen, vielleicht setzt sich das Konzept ja durch oder vielleicht ist es ja nur eine gute Idee und danach ein Flop. Auf jeden Fall spannend. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem neuen Talk der Woche und einem neuen Gast. Und ich verspreche auch dann wieder eine heiße Sommerausgabe unseres Reise von Neun Podcasts.
Die Woche, der Reise von Neun Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.